Gibt es für mich eine zweite Chance? Ich weiß nicht, ob es sehr viele gibt hier, die das so in sich tragen, so diesen Wunsch. Gibt es für mich eine zweite Chance? Ich war diese Woche beim Arzt und dann nutze ich dann immer gern die Gelegenheit, um die Predigt vorzubereiten. Dazu lese ich dann die Zeitschriften, die ausliegen. Das geht manchmal durch einen Zufallsgenerator, Bild der Frau oder Men's Health. Ich bin auf Men's Health gestoßen diese Woche. Und da sind immer so ganz kurze Artikel, das liebe ich immer, weil da muss man nicht so lange dran rummachen. Man sieht auch gleich, ob es interessant ist. Und da war eine Notiz, eine Umfrage unter 50-jährigen Männern. Würden Sie gern noch einmal 20 sein? Und ob ihr es glaubt oder nicht, 70% gaben an, sie wollten auf gar keinen Fall noch einmal 20 sein. Also offensichtlich gibt es das. Ich habe gar keinen Bedarf für eine zweite Chance. Nicht? Wahrscheinlich ist es so, mit 50 hat man im Schnitt noch genügend Leben vor sich, was man irgendwie gestalten kann. Und die Idee, dann noch einmal so wirklich ganz unten anzufangen, scheint nicht sehr attraktiv zu sein. Gibt es für mich noch eine zweite Chance? Das Zweite, was mir eingefallen ist, ist ein Film, den ich vor einigen Jahren gesehen habe, und ewig grinst das Murmeltier, oder wie hieß es? Und ewig grüßt das Murmeltier. Ich wollte nur mal testen, ob ihr aufpasst. Also einer erlebt ein und denselben Tag immer und immer wieder. Er hat also permanent eine zweite Chance. Und es ist der Horror und es ist ein Albtraum. Oh, dachte ich, so ein blöder Titel für eine Predigt. Und dann ist mir aufgegangen, dass das eigentlich gar nicht gemeint ist. Mit gibt es für mich eine zweite Chance. Denn ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag hier, ich war ja nicht da, ich habe mir nur erzählen lassen, worum es ging in der Predigt, um einen Irrgarten und ein Labyrinth. Ja, wisst ihr noch? Viele wissen es noch, die da gewesen sind, andere nicht. Stellt euch vor, euer Leben gleicht einen Gang durch einen Irrgarten. Der Ausgang ist komplett ungewiss. Ihr habt euch hoffnungslos verfranst. Und dann erscheint plötzlich ein Engel und sagt dem, der sich da verfranst hat in dem Irrgarten, möchtest du eine zweite Chance? Und der sagt, wie? Noch einmal in diesen Irrgarten rein? Ich bin doch nicht bekloppt. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, sagt der Engel. Eine zweite Chance, aber nicht in diesen Irrgarten, sondern in ein Labyrinth. Also eine zweite Chance, aber unter ganz anderen Umständen. Wir waren ja alle schockiert, als wir den kurzen Film von dem Flieger hier gesehen haben. Stellt euch vor, im Cockpit sitzt nicht ein Pilot, sondern irgendeiner von den Fluggästen, weil der Pilot gerade mal auf Toilette musste. Und dann kommt das dabei raus, so. Möchten Sie eine zweite Chance? Wie, mit dem Fahrgast im Cockpit? Auf gar keinen Fall. Nein, mit dem Piloten im Cockpit. Ja, so eine zweite Chance wünsche ich mir. Und darum geht's. Die erste Frage, gibt es für mich eine zweite Chance, die wird sich Christian Wulff vor einigen Wochen gestellt haben, bis ihm dann vor einigen Tagen gedämmert ist. Nein, die gibt es nicht. Es blieb ihm nichts anderes als Rücktritt. Als Deutsche haben wir uns schwer vergangen am Rest der Welt vor vielen, vielen Jahren im Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Krieg gab es eine zweite Chance. Eine Stunde Null. Manchmal kommt man in verfahrene Situationen, da gibt es kein Vor und kein Zurück mehr. Und man wünscht sich verzweifelt eine zweite Chance. Gibt es noch einmal eine Stunde Null für uns unter ganz anderen, veränderten Bedingungen? Wer kann sie uns geben? Vielleicht Gott? Deswegen der Untertitel. Wer ist Gott? In dieser Frage gibt es noch eine zweite Chance. Sehr persönlich. Braucht man viel Mut zu, um diese Frage sich einmal zu stellen. Brauche ich noch eine zweite Chance? Und bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Menschen reagieren teilweise aggressiv, wenn man sie persönlich fragt, sagt man. Oder sagen Sie mal, glauben Sie an Gott? Oder oder gehen Sie sonntags in die Kirche oder so etwas. Aber genau das, das wollen wir in den kommenden 40 Tagen machen. Diese Frage mutig zu stellen, über Gott reden, und ich hoffe, ihr und sie bleiben dabei. 40 Tage der Hoffnung, die wir heute im grünen Outfit, haben wir vorhin gesehen, Rolf Dreier in grün, intuitiv wahrscheinlich gewählt, hier sogar der Blumentopf in grün und mein Schlips auch in grün, so bleibt, du bist in grün, sehr, ja, grün ist die Hoffnung, damit wollen wir beginnen. Also, ein zentraler Bibeltext, den wir schon gesehen haben. Ganz toll uns nahegebracht von den Kindern und jungen Erwachsenen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und Max Lucado, dem wir das Buch zu dieser Serie zu verdanken haben, der amerikanische Pastor und Schreiber. Er schreibt dazu, wenn Sie die Bibel noch nie in der Hand hatten, fangen Sie bei diesem Vers mit dem Lesen an. Wenn Sie die Bibel schon in- und auswendig kennen, zu kennen glauben, kehren Sie zu diesem Vers zurück. Deswegen auch die weiß-grüne Karte, auch wieder in grün gehalten natürlich, zum Mitnehmen. Legen Sie sich das in ein Buch, vielleicht in das Buch der Bücher als Erinnerung. Kehren Sie immer wieder zu diesem Vers zurück. Ja, aber zur Vorgeschichte. Die habe ich abgedruckt auf den Blättern, die ausgeteilt worden sind. Johannes 3, 1 bis 10. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist Gottes geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Also nicht nochmal 20 sein, sondern nochmal neu geboren werden. Das ist eine zweite Chance, von der die Bibel hier berichtet. Aber zurück zu der Hauptperson, dem Nikodemus, der uns hier begegnet. Er war ein Angesehener unter den Juden, so heißt es in dem Text. Er gehörte zur jüdischen Chefetage damals. Er hatte einen Sitz am obersten Gerichtshof. Er war ein ausgewiesener Theologe, Professor würden wir wahrscheinlich heute sagen. Und gäbe es damals einen Bundespräsidenten in Israel, er wäre ein ausgezeichneter Kandidat dafür gewesen. Er war wohlhabend. Der Talmud berichtet, dass er ein erfolgreicher Brunnensucher war. Also wer Wasser hatte, der hatte ganz tolle Aussichten damals, und einer, der Wasser finden konnte, unterirdische Wasserquellen, der konnte wirklich reich werden. Und dennoch, zwar angesehen und einen großen Posten und Geld, war er doch ratlos, von einer tiefen Ratlosigkeit ergriffen. Sein Leben war erfolgreich, bei Menschen angesehen, und doch befand er sich in einer inneren Sackgasse und er fragte sich, kann es noch einmal neu beginnen? Soweit kannte er sich natürlich aus und darin ist er sehr vielen in unserer Zeit voraus. So richtig heil sein kann das Leben nur, wenn ich vor Gott bin. Also wir haben viele Fortschritte gemacht im Laufe der 2000 Jahren auf allen Gebieten der Wissenschaft und der Technik und der Heilkunst und weiß ich nicht alles, aber in einem Punkt scheint mir, hatten sie uns damals etwas voraus, das ihnen klar war. Heil, heiles, sinnvolles Leben gibt es nur bei Gott. Das wusste er. Und trotzdem war er ratlos, weil er nicht wusste, wie komme ich denn zu Gott? Er kannte sich aus in der Bibel, aber das hat ihn noch nicht zu Gott gebracht. Er konnte viele Fragen beantworten, fast weise wie Salomo. Und doch blieb da diese Frage. Wie kann man das Reich Gottes sehen? Das ist uns fremd, das ist irgendwie sperrig. Aber so drückte man sich damals im ersten Jahrhundert aus. Das Reich Gottes sehen ist ein anderer Ausdruck für heiles, sinnvolles, ewiges Leben haben, das hier schon mal beginnt und sich in der Ewigkeit vollendet und entfaltet. Versuch einer Übersetzung. Das ist das, worum es hier geht. Erfolgreich, aber innerlich. Das kommt uns bekannt vor. Whitney Houston ist nur die Spitze des Eisbergs. Vielleicht gibt es manchen von uns, dem es hier ähnlich geht. Nach außen alles da, nach innen ist nichts da. Leer. Es geht uns eigentlich ganz gut, aber da ist eine Unruhe, ein diffuses Gefühl der Unzufriedenheit und Leere. Es fehlt etwas. Und dieses Etwas kann nicht ersetzt werden durch noch ein bisschen mehr Erfolg und noch mehr haben und noch angesehener sein. Ein anderer hat eine Menge Probleme, die ihn auf Trab halten, Woche für Woche. Aber selbst wenn er diese Probleme alle in den Griff kriegen würde, weiß er im Geheimen schon für sich, dann kommt die Leere. Im Grunde genommen kann ich ganz froh sein, dass ich Probleme habe, denn die halten mich davon ab, zu sehr über meine Lage nachzudenken. Wozu die ganzen Erfolge? Wozu die Misserfolge im Leben? Neulich gab es eine Sendung über drei alte Menschen im Fernsehen, die man mit der Kamera in ihren letzten Lebensmonaten begleitet hat. Drei, die schon alt waren und die alle drei eigentlich erfolgreich waren, ein schönes Leben gehabt haben. Da war einer, der war 87 und der hatte am Ende so Schmerzen, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als endlich ausgelöscht zu werden. Endlich nicht mehr da zu sein. Das war sein Traum. Die jüngste von den dreien, eine 66-Jährige, bildhübsch für ihr Alter, mit Krebs, redete sich selbst ihre Krankheit klein und die Möglichkeiten der Medizin groß. Sie redete dem Arzt ein, dass ihre Krankheit heilbar sei. Sie verdrängte ihr nahes Ende, solange es ging. Und ohne ihr Wissen, sagte ihr Mann in die Kamera, aber sie kriegte es nicht mit, ja, ich plane schon mein Leben danach, ich werde hier wegziehen. Und nach einem halben Jahr war Schluss. Der Älteste, 96, Arzt, Pianist, rüstig, sprach mit einer gewissen Heiterkeit davon, dass er wohl bald dahin geht, wo Alexander der Große und Friedrich der Große schon sind. Ins ewige Nichts. Was für eine Zusammenballung an Elend, habe ich so gedacht. Da möchte man in den Fernseher reinspringen und denen sagen, es gibt noch etwas, es gibt Hoffnung, ergreift es doch. War natürlich nicht möglich. So viel Sinnlosigkeit. Selbst ganz Junge können das nicht ausblenden. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Würde Nikodemus heute leben, hätte er seine große Frage wohl so ausgedrückt. Was er wusste ist, dazu fehlt mir Gott. Das sage ich jetzt mal so in die Runde rein, dazu fehlt dir eigentlich Gott. Wenn du nach Sinn suchst, kannst du sie nur haben, wenn du Gott hast. Wie komme ich zu ihm? Er steht mitten in der Nacht auf. Er schleicht sich durch die Gassen, will unerkannt bleiben. Und da kommt er an die Tür von Petrus, also nicht im Himmel, sondern in Kapernaum, klopft. Ganz leise, passiert nichts. Klopft ein bisschen lauter. Und da merkt er, innen drin bewegt sich was. Und die Schwiegermutter von Petrus macht auf und glaubt ihren Augen nicht zu trauen. Das ist doch der Demos. Was willst du denn hier? Ich muss mit Jesus sprechen. Und so wird er eingelassen. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus. Warum? Er hatte eine Erwartung. Wie kann ich zu Gott kommen? Vielleicht geht es euch wie Nikodemus. Es muss mehr geben als das, was ich außerhalb der Kirche kriegen kann, so alles auf der Welt. Und ich will danach suchen. Uns geht das so, dass wir immer in den Gottesdienst gehen, so in unserer Gemeinde Woche für Woche. Das ist viel mehr als eine Tradition. Da geht es genau um diese Frage. Und ich will das sagen. Am Anfang ist es die Frage nach einem tieferen Sinn für das Leben. Und am Ende ist es die tiefe Dankbarkeit dafür, den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Nikodemus kam genau deswegen. Auch wenn er es am Anfang nicht zugibt. Er macht ein paar hübsche Komplimente, sowas, was wir auch so gerne hören würden, wenn das einer von uns sagt. Meister, sagt er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Toll, dass Jesus jetzt auch einen Fan aus der Oberschicht hat. Klasse. Doch jetzt kommt die kalte Dusche. Jesus redet nicht lang um den heißen Brei herum. Die Nacht ist kostbar, wenige Stunden, die er nutzen muss. Jesus sieht genau, was diesen Mann herführt. Nicht, dass er das Bedürfnis hat, ein paar Komplimente loszuwerden. Jesus füllt die Leere in meinem Herzen. Wie werde ich ein neuer Mensch? Achtung, jetzt wird es richtig spannend. Wir betreten heiligen Boden. Wir müssen im Grunde genommen alle die Schuhe ausziehen. Jesus verrät das Geheimnis eines neuen Lebens. Er offenbart dem Professor seine zweite Chance. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sieht aus wie eine Aussage, aber da drin steckt eine Frage. Nämlich die Frage, bist du von Neuem geboren? Wieso? Wie soll denn das gehen? Das ist krass. Wer soll das kapieren? Zurück zu unserem Leitsatz für die 40 Tage. Wie hieß er doch? Wir sagen den so oft. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es geht darum, ewiges Leben zu haben. Auch beim Geborenwerden bekommt jemand neues Leben. Ewiges Leben kann man bekommen, wenn man an den einzigen Sohn Gottes, also Jesus, glaubt. Das ist die Aussage. Jesus spricht von einer neuen Geburt und er meint damit, mag sein, mein lieber Nikodemus, dass du und deine Genossen ganz viel von mir halten, ohne dass sie es zugeben wollen. Aber glaubst du an mich? An mich glauben ist wie von neuem geboren werden oder begleitet von einer neuen Geburt. Wer ist Gott? Halten wir fest, er ist einer, der mir eine zweite Chance mit ewiger Bedeutung gibt. Jesus macht dem Nikodemus klar, Christ wird man nur durch die persönliche Entscheidung, durch den Glauben an Gott und das neue Leben, das er uns dann schenkt. Was soll man dazu sagen? Ist das wunderbar? Allerdings, das ist wunderbar. Aber Nikodemus ist die Sache zu heiß. Der Boden ist ihm eine Spur zu heilig. Er will sich nicht die Füße verbrennen. Er verlegt sich aufs Diskutieren. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Wer hat denn je davon gehört? Kapier ich nicht. Wer das sagt, kapiert womöglich ganz gut. Aber er kneift. Jesus lässt nicht locker. Kehre um. Vertrau dein Leben mir an. Vertrau es Gott an. Nikodemus' Problem ist, in ihm ist eine ganz starke Sehnsucht nach diesem neuen Leben vor Gott. Das Reich Gottes sehen, wie er es eben ausdrückt in seiner uralten Sprache. Auf der anderen Seite möchte er lieber doch ein bisschen auf Abstand ein Zuschauer sein. Aber er kann nicht beides sein. Er muss sich entscheiden, will ich ein Zuschauer sein oder will ich ein Betroffener sein? Wenn ich ein Betroffener sein will, wenn ich den Mut habe, ein Betroffener zu sein, kann mir geholfen werden. Wenn ich ein Zuschauer sein will, kann mir nicht geholfen werden. Das wird an diesem Sonntag und dann immer wieder in diesem die Frage an Sie, an euch sein. Sind Sie Zuschauer oder sind Sie Betroffener? Wie ernst ist Ihre Frage nach dem Sinn des Lebens? Wie ernst ist die Frage nach Gott? Angenommen, es gibt ihn wirklich und er kann ihn, was wir bezeugen, weil wir es erlebt haben, er kann ihnen eine zweite Chance geben, ein neues Leben, neuartig, anders als das erste. Wollen sie alles daran setzen, ihn kennenzulernen? Sind sie bereit, heiligen Boden zu betreten? Gott ist ansprechbar. Allerdings nur dann, wenn man bereit ist, heiligen Boden zu betreten. Und ich muss es so klar sagen, auch nur dann schenkt Gott die zweite Chance. Ein neues Leben, eine neue Geburt. Ansonsten sind die 40 Tage der Hoffnung an dieser Stelle auch schon wieder vorbei. Am Ende dieses Kapitels, Johannes 3, steht: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Glückwunsch. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das bedeutet ein Entweder-Oder. Ich muss es so klar sagen. Ich mag solche Sachen nicht, solche Situationen nicht, aber ich muss es sagen. Entweder Sie glauben an Jesus und bekommen das ewige Leben geschenkt, oder Sie lassen es und gehen zugrunde. Der Zorn Gottes bleibt über ihnen. Das bedeutet, einer hat sich dafür entschieden, sich nicht dahin zu stellen, wo Gottes Liebe über ihm ist. Zorn beschreibt einfach den Ort, wo Gott nicht ist. Wo Gott weit weg ist, wo er nicht mehr hinguckt. Jesus fragt, bist du von neuem geboren? Und damit meint er, hast du eine persönliche Entscheidung für mich getroffen? Kannst du sagen, Jesus, du bist mein Chef in Zeit und Ewigkeit. In diesem und im nächsten Leben. Was macht Nikodemus? Er fängt wieder an zu diskutieren. Man ärgert sich über ihn, aber Jesus geht darauf überhaupt nicht ein. Es gibt Dinge, über die kann man nicht diskutieren. Die muss man erleben. Oder die muss man einfach tun. Und die Sache mit Gott läuft ähnlich. Sie müssen es erfahren. Wenn Sie Gott ernsthaft kennenlernen wollen, dann liefern Sie Jesus Ihr Leben aus. Jesus sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. An Gottes Liebe gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die Frage ist nur, stellen wir uns dazu, zu dieser Liebe? Er liebt sie so, dass er Mensch wurde, ein Kind in einem Stall. Er liebt sie so, dass er an einem Kreuz blutig gestorben ist. Jesus hat genau das getan, was der Wille seines Vaters im Himmel ist, hat es umgesetzt. Er predigte die Umkehr zu Gott, ohne Rücksicht darauf, wie das ankommen würde, machte sich unbeliebt und machte unmissverständlich klar, dass er der einzige Weg zu Gott ist, aus Liebe. Er war zu ehrlich, um am Leben gelassen zu werden. Und er war als Person ein lebendiger Appell an das schlechte Gewissen seiner Henker. Und deswegen haben sie ihn umgebracht. am Kreuz. Er ist nicht als Zuschauer in diese Welt, als Besucher in diese Welt gekommen, sondern er ist gekommen, um diese Welt zu retten, um ihr eine zweite Chance zu geben. Wir können Weihnachten und Ostern und Pfingsten vergessen, wenn das mit der Auferstehung nicht stimmt. Der Auferstandene lädt uns ein zu einem neuen Leben, einem zweiten Leben. Nicht Irrgarten, nein, Labyrinth. Das ist das Leben, ewiges Leben, die zweite Chance. Das Geschenk, das uns Gott mit seinem Sohn macht, ist für jeden ohne jeden Unterschied. Es gibt nur eine Einschränkung. Eine Einschränkung, die aber nicht bei Gott liegt, sondern bei uns. Wir haben die Freiheit, das Geschenk anzunehmen oder zu sagen, nein, danke. Das mit Gott und uns, das ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, stellt alles in den Schatten. Weil Gott hat die Welt so sehr geliebt und Gott sagt ihnen, sagt euch, ich liebe dich. Und dann fragt er, willst du dich mit mir verloben? Für alle Zeit? Spannender Moment. Ein Korb oder ein Ja? Und er fragt sie das an diesem Sonntag. Vielleicht hören sie das so deutlich zum allerersten Mal in ihrem Leben. Vielleicht aber auch endlich mal wieder, nach langer Zeit. Gott fragt, willst du das? Und ich hoffe, sie sagen ja. Und sie nutzen die zweite Chance. Und ich lade sie herzlich ein, heute festzumachen, heute diesen entscheidenden Schritt in ihrem Leben zu tun. Ich lade sie ein, Christ zu werden. Das kann sehr unterschiedlich gehen. Sie können in der Stille für sich zu Gott rufen, Jesus anrufen und sie bitten, Jesus in ihr Leben zu kommen und er hört ihr Gebet. So werden sie Christ und sie schließen sich einer Gemeinde an. Oder sie sprechen mit einem Menschen, dem sie vertrauen. Es werden hier vorne einige sein nach dem Gottesdienst, die ansprechbar sind. Sie kennen Jesus schon und sie beten miteinander und er oder sie hilft ihnen bei den ersten Schritten im neuen Leben. Wir haben auch Kärtchen vorbereitet, die finden Sie vorne, am Vordermann, so unterm Stuhl, haben Sie vielleicht schon gesehen. Da können Sie ankreuzen. Ich möchte mich informieren, wie man Christ wird, steht auf der Rückseite. Aber bitte nicht vergessen, vorne auch drauf zu schreiben, hinten ist ein blauer Kasten, da reinwerfen, dann können wir Kontakt aufnehmen. Oder sie treffen jetzt, in diesem Gottesdienst, ihre Entscheidung. Weil sie spüren, jetzt ist genau der richtige Augenblick dafür. Ich werde gleich nach einer Dia-Präsentation mit Ihnen beten, biete das an als praktisch Ihr Gebet. Ich gebe Ihnen während der Gebetszeit die Möglichkeit zu einer persönlichen Antwort. Wir hören und sehen die Dias. Ich warte auf dich, das war der letzte Satz, den wir gerade gelesen haben und es ist auch so. Unser Vater wartet auf sein Kind, dass es wieder nach Hause kommt. Wer nach Hause kommen will, den lade ich ein, mit mir dieses Gebet jetzt zu sprechen. Jesus, zu dir komme ich jetzt. Du hast zu mir geredet. Ich verstehe noch nicht alles, aber eins ist mir klar. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Bitte vergib mir, wo ich so lange nicht nach dir gefragt habe. Das tut mir leid. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mich so sehr liebst, so sehr, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich will Christ werden, dein Nachfolger. Bitte nimm mich an und schenke mir ein neues, ewiges Leben. Danke, dass du das jetzt tust. Danke, dass ich dir gehöre in Zeit und Ewigkeit. Amen.